So, guten Abend, liebe Geschwister, zu der Bibelstunde vor den Sommerferien. Wir wollen das letzte Mal uns dem Abschnitt Kapitel 1, 12 bis 15 widmen und somit das erste Kapitel abschließen. Das ist mein Vorhaben für heute, dass wir Kapitel 1 im Ganzen betrachtet haben. Bevor wir das tun, wollen wir gemeinsam beten und ich möchte bitten, euch dazu aufzustehen. Und auch einladen zum Gebet. Amen. Danke, Jesus, für alles, was wir von dir haben. Danke, dass du die Grundlage dafür bist, dass wir Gnade empfangen von dem himmlischen Vater, dem Schöpfer aller Dinge. Danke, dass wir auf Grundlage deines Blutes dem himmlischen Vater uns nahen dürfen. Bis ins Allerheiligste hinein und unser Anliegen vor ihm bringen und sagen dürfen, aber lieber Papa, das ist herrlich, ich preise dich dafür. Leg all das, was stört, all das, was dich nicht verherrlicht, vor deine Füße und bitte Herr, dass du gnädig und barmherzig bist. Danke für dein Wort, das wir haben. Danke für den Geist in uns, der uns dein Wort auslegt. Danke, dass du eben dadurch in unserer Mitte bist und dass wir so dir begegnen können, dich sehen dürfen, dich schauen dürfen, diese Herrlichkeit verwandelt können, werden können von dieser Herrlichkeit zu Herrlichkeit, eben durch diesen Geist. Und so bitte ich dich, dass dieses Wunder heute auch geschehen kann, dass wir auf eine Art und Weise dich sehen, die man mit natürlichen Augen eben nicht sehen kann und hören, wie wir natürlichen Ohren nicht hören können, sondern mit unserem Herzen. Das kannst du tun, das vermagst du zu tun. Und ich bitte dich, lass mich da nicht im Weg stehen, wenn du reden willst zu deinen Kindern, um sie zu erbauen, um sie zu stärken. Danke dafür, Jesus. Amen. So. Wir schlagen das Buch Haggai auf. Ich habe mir gedacht, ich glaube, das ist jetzt knapp ein Jahr, sind wir im Buch Haggai unterwegs und haben ein Kapitel geschafft in einem Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine andere vielleicht hängen geblieben ist. So, dass es vielleicht eine gute Gelegenheit ist, das jetzt zu abzufragen. Ich mache jetzt keinen Test, aber ich stelle vielleicht ein, zwei Fragen, um zu schauen, was ist hängen geblieben bis dahin. So, das Haggai kann man ja in einzelnen Abschnitte einteilen. Das sind ja nur zwei Kapitel, ist ja nicht schwer. Aber die zwei Kapitel kann man in so einzelne Abschnitte einteilen. Und das erste Kapitel, Kapitel 1, Verse 1 bis 15, bildet schon einen ganzen Teil in sich selbst. Wer kann noch sagen, was für eine Überschrift kann man über diesen Teil geben? Richtig. Glückselig ist der, das in seine Bibel reingeschrieben hat, weil dann steht es dann drin, ganz genau. Die richtige Priorität setzen. In Bezug auf was? Um was geht es in dem Buch Haggai? Baut den Tempel. Ganz genau, den Tempel bauen. Und so geht es darum, die richtige Priorität bei dem Bau des Tempels setzen. Das Volk wurde berufen, hat den Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Das Volk vergisst diesen Auftrag. Die Umstände machen es schwer, diesen Auftrag nachzukommen. Und Gott erinnert das Volk. Also die Verse 1 bis 11 bilden diese Erinnerung, baut das Haus, setzt die richtigen Prioritäten. Und die Verse 12 bis 15, um was geht es da? Um die Reaktion des Volkes. Haben sie diesem Aufruf, die richtigen Prioritäten wieder neu zu sortieren, haben sie gehorcht, also haben sie es gehört? Haben sie dieses Reden des Propheten auch wahrgenommen? Haben sie das Reden Gottes wahrgenommen? Und gab es darauf eine Reaktion, ja oder nein? So, das beschreibt uns die Reaktion des Volkes. Und da sind wir jetzt eine Weile stehen geblieben, haben uns da, das sind wirklich nicht viele Verse, aber das sind fast jede Aussage, fast jede Zeile oder jedes Wort verbirgt viel Wahrheit. Und es ist gut, wenn man da ein bisschen langsamer durchgeht und die einzelnen Aussagen wahrnimmt. Und das haben wir getan. Und so, das Volk, die Reaktion ist da, das Volk hört. Und wer hört zuerst? Zerubabel und Joshua, die repräsentieren wen? Die Leitung des Volkes, denn an die ist es zuerst das Wort adressiert. Das ist die Aufgabe und die Verantwortung der Leitung, als erstes zu reagieren. das Wort ergeht an die, denn die haben die Verantwortung für das Volk. Und als zweites reagiert, und das haben wir gesehen, auch der Rest des Volkes. Und das ist ein gewaltiges Thema, Rest des Volkes, mit dem wir uns auch ein bisschen beschäftigt haben und durch die Bibel gegangen sind, einzelne Bibelstellen angeschaut haben, wer das Rest des Volkes repräsentiert, wenn Joshua und Zerubabel für Christus stehen, als Typusse für Christus, so repräsentiert das Rest des Volkes die Gemeinde, das Volk Gottes, und die er sich bewahrt durch die Zeiten hindurch. Und da ist eine tiefe Wahrheit diesbezüglich. Wir sind in Kapitel 1 im Haggai. Geht mal mit mir auf die linke Seite, je nachdem jetzt, wie eure Bibel aufgeteilt ist, in das letzte Kapitel Zephania, da sind wir auch letztes Mal gewesen. Ich möchte da kurz wieder anknüpfen. In Vers 12, Zephania, Kapitel 3, Vers 12, ist die Rede von diesem Rest des Volkes. Und Gott sagt selbst, er wird sich in der Mitte sich unter dem Volk Israel sich ein Rest des Volkes erwählen, das sich demütigt. Schaut mal Vers 12. Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und gereinigtes Volk übrig lassen. Und mit diesem übrig lassen, ich werde sie übrig lassen, ich werde sie bewahren. Dahinter steht diese ganze Thematik des Rest des Volkes. Die Auswahl, die Gott trifft, die Auswahl, die Gott bewahrt. Bis in den Römerbrief haben wir das gesehen. Und jetzt möchte ich euch, auf Vers 13 taucht ja dieses Wort nochmal auf. Der Rest Israels wird da hier bezeichnet. Und jetzt schaut mal Vers 15, der bringt uns in die Punkte, die ich mit euch heute nochmal anschauen möchte. Zephania 3, Vers 15 heißt es, der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, dein Feind weggerafft, weggefegt. König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Jetzt, das ist der nächste Punkt, den wir uns miteinander anschauen wollen, in unserem Abschnitt, im Buch Haggai. Den Rest des Volkes und Gott ist in der Mitte, das wiederum sind wieder Dinge, die zusammengehören. Lass uns Kapitel 1 im Buch Haggai, Vers 12 bis 15 nochmal lesen und dann darüber nachdenken oder das uns anschauen, was bedeutet, dass Gott in der Mitte ist. Ich lese ab Vers 12. Da hörte Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jazudak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabel, des Sohns Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschua, des Sohn Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Restes Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscherin ihres Gottes machten, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des König Darius. So, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt das gelesen haben. So, Inhalt haben wir. Ich möchte mit euch aus der Fülle und oder die restlichen Punkte nochmal anschauen heute und somit diesen Abschnitt abschließen. Und zwar, wir haben gesehen vom Hören, wir haben gesehen, wer gehört hat, und jetzt gucken wir uns erstmal an, auf wen sie gehört haben. Okay? Das ist der nächste Punkt. Und dann gucken wir uns das an, was das bedeutet, dass Gott in ihrer Mitte ist. Und das hat was damit zu tun. Okay. Also diesen Text unter dieser Perspektive, auf wen wurde gehört? Ich lese es noch einmal und mit dieser Frage stellen, auf wen wurde gehört? Und dann heißt es, und der Rest des ganzen Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihnen gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach der Bote des Herrn im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. So, zählt mal, wie oft das Wort Herr da auftaucht. In unserem kleinen Abschnitt. Mehr wie zwei, gell? Achtmal komme ich. Also Herr als der Herr der Herrscharen, als der Herr, der, bitte? Nee, wie oft geht es um den Herrn? Wie oft taucht die Stimme des Herrn. Achtmal. Guck mal, in diesem kurzen Abschnitt, in diesem kompakten Abschnitt, allein das Zählen des Wortes Herrn, um wen geht es in diesem Abschnitt? Um den Herrn. So die ganze Reaktion, warum sie hören, wer hört, und das, was danach passiert, hier steht Gott im Mittelpunkt, hier steht der Herr der Herren im Mittelpunkt, hier steht der Herr der Herrscharen im Mittelpunkt, der handelt, der redet, der spricht. Interessanterweise, hier heißt es, und sie hörten auf das Wort des Herrn. Aber wer hat da geredet? Der Prophet? Haggai, so wie Gott ihn gesandt hat, richtig? Kam da eine Stimme vom Himmel herab, in laut, und alle gesagt, okay, jetzt redet Gott, ich sag mal, in dieser Weise, wie es bei Johannes dem Täufer und Jesus bei der Taufe, der Himmel öffnete sich und Gott sprach, nein. Hier ist ein Bote, hier er wird so bezeichnet, der Prophet Haggai, den Gott gesandt hat, wird von ihm gesagt, der im Auftrag des Herrn spricht, der als Bote Gottes kommt, das heißt, der ist von Gott gesandt, eine Botschaft zu verkündigen. Die Formulierung ist aber sehr erstaunlich. Da heißt es, da hörten sie auf die Stimme des Herrn. Sie hören Haggai. Sie hören Haggai. Und das ist was hier wunderbar passiert. Normalerweise geschah ja den Propheten das, dass sie gesagt haben, wer bist du, Jeremia? Wer bist du, Daniel? Wer bist du, Jesaja? Wer bist du, Maleachi? Wer bist du, du, dass du uns sagst, was machst du dir an? Sie haben sie verjagt, sie haben sie bestraft, sie haben sie getötet. Jesus sagt selbst, wir haben uns das angeschaut, welchen der Propheten haben sie eben nicht verfolgt? Das Wunderbare und das Erstaunliche, was hier passiert, dass die Worte des Haggai und seine Ermahnungen und seine Anweisungen, sein Ruf zur Buße, zur Umkehr, die Prioritäten wieder rechtzusetzen, das sind keine leichte Worte, die da gefallen sind. Er sagt, schaut mal, was in eurem Leben passiert. Das passiert, weil ihr gegen Gott handelt. Da müssen sie nicht, wer bist du, dass du das uns sagst? Sondern sie nehmen das als das Reden vom Herrn. Und das ist erstaunlich. Das ist phänomenal. Sie nehmen als das Reden vom Herrn. Da hörten sie auf die Stimme des Herrn. Und dann heißt es, und auf die Worte des Propheten Haggai. Schaut mal, wie die Bibel das parallel setzt. Sie hörten auf die Stimme des Herrn, Gott spricht, und auf die Worte des Haggai. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge, die da passiert sind. Es sprach nicht zuerst der Herr und danach sprach danach Haggai, sondern die Worte des Herrn, es sind die gleichen Worte, die der Haggai geredet hat. Das ist parallel gesetzt. Das heißt, das Reden des Herrn geschah wie? Durch den Propheten. Als der Prophet redete, verstand das Volk, hier redet nicht der Prophet, hier redet Gott. Das hat was mit diesem Hören zu tun. Das hat was mit diesem Verstehen zu tun, über was wir nachgedacht haben. Das, was bei Zerubbabel und Joshua und bei dem Rest des Volkes, sie verstanden, Gott redet gerade zu uns. Gott spricht gerade zu uns. Das Reden des Propheten ist zugleich das Reden Gottes. Die Worte des Propheten sind zugleich die Worte Gottes. Das ist aber erstaunlich und zutiefst auch ehrfurchtsvoll. In dem Moment, wo ein Mensch im Auftrag Gottes, dieser Prophet im Auftrag Gottes gesandt wird als Bote und die Botschaft verkündigt, wird Menschenwort zum Gotteswort. Das ist doch... Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich denke... Warum geht Gott diesen Weg? Okay? Es wäre doch, stell dir vor, die Stimme erschallt vom Himmel permanent wie ein Lautsprecher. Gibt keinen Zweifel, Gott redet. Gibt es keine, oh, wer bist du? Gibt es keine Zwischenstimme, keine Zwischenstufe der Fehlbarkeit und der Begrenztheit und all diese Dinge. Gott hat beschlossen, seine Botschaft durch Menschen zu verkündigen. Mich begeistert oder erstaunt immer wieder die eine Stelle in der Apostelgeschichte, in die Kapitel 10 bis 11 uns berichtet wird, wo Petrus von Gott zu dem römischen Hauptmann Cornelius gesandt wird. Kennt ihr diese Begebenheit? So mit diesen dreimal, das Tuch wird runtergelassen und Petrus wird vorbereitet, dass bei einem Heiden wirklich hineingehen kann, dass ihm absolut klar ist, Gott erlaubt das ihm jetzt mit einem Heiden zu essen, in sein Haus hineinzugehen, Gemeinschaft zu haben. Da musste Petrus gravierend davon überzeugt werden. Aber parallel geschah nämlich Folgendes. Als dann dieser Cornelius betete, erscheint ihm ein Engel. Ein Engel Gottes. Und wisst ihr, was er ihm sagt? Weißt du was? Da gibt es einen Petrus. Und der hat gleich eine Botschaft für dich. Er muss dir etwas sagen. Bitte hol ihn. Ist das nicht erstaunlich? Also dann würde ich sagen, hey, weißt du, wozu ein Petrus? Du bist doch da. Ein Engel ist da. Ja, was gibt es für eine Nachricht? Also hier ist nicht ein Petrus, kein Mensch, hier ist ein Engel. Ein Engel Gottes erscheint, aber dieser Engel sagt nur eins, hol den Petrus, denn er hat hier was zu verkündigen. Gott redet nicht durch Engel, sondern durch Menschen. Er holt den Petrus, den muss er echt erstmal vorbereiten und demütigen, damit er überhaupt bereit ist zu reden. Und Petrus kommt und lernt dabei selbst noch vieles. Und dann spricht er und Gott stellt sich dazu und Menschen kommen zum Glauben. Er und viele in seinem Haus kommen zum Glauben. Gott stellt sich zu, gibt seinen Geist. Menschen werden getauft, werden eingefügt in den Leib Christi. Gott gebraucht schwache Menschen. Gott gebraucht schwache Menschen, um eine törichte Botschaft zu verkündigen. Schwache Menschen, törichte Botschaft, ein törichtes Mittel. Predigen. Da gibt es doch viel bessere Mittel, oder? Da habe ich jetzt so PowerPoints, Filme, Theater. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, warum hat Gott nicht einfach viel später gehandelt, als nämlich schon DVD oder Videorekorder oder MP3s oder MP4 alles gab? Warum hat Gott nicht einfach einen riesen Rekorder auf den Himmel gehängt, eine riesen Leinwand und immer diese gleiche Botschaft von vorne und ohne Fehler, ohne Teil, einfach ablaufen lassen? Warum keinen Film gemacht? Warum hat Gott keinen Film gemacht? Sag mit mir kurz 1. Korintherbrief. Vers 20. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt den Glaubenden zu retten. Es liegt in der Weisheit Gottes. Es liegt in dem Ratschluss Gottes, dass Gott in seiner Weisheit festgelegt hat, durch die Torheit der Predigt, durch so ein torhafte Methode, so eine schwache Methode, so eine begrenzte Methode, durch eine eigentlich keine perfekte Methode, Menschen zu retten, hat Gott beschlossen. Er gebraucht Menschen. Ist das nicht Wahnsinn? Nicht Engel? Menschen. Seine Werkzeuge sind Menschen, fehlbare Menschen, schwache Menschen, aber Menschen. Da aber, wo dieses Reden geschieht und es gehört wird, wird dieses Reden von dieser Torheit und dieser Schwachheit nicht, diese steht da nicht im Weg, sondern auf einmal hört man Gottes Wort. Und wisst ihr warum? Damit es absolut klar ist, dass es von Gott kommt. Wenn es so eine schwache Methode und so ein schwacher Mensch, wenn es so eine törichte Botschaft vom Kreuz und Sterben und Auferstehung und Blutvergießen, wo man sagt, was ist das für eine komische und blöde Botschaft? Wenn auf einmal so eine torhafte Botschaft durch so einen schwachen Menschen verkündigt wird und auf einmal Kraft geschieht, auf einmal Hören geschieht, auf einmal Erkenntnis geschieht. Wer redet da nicht definitiv? Ein Mensch. Wer redet? Gott. Damit es absolut klar ist, das ist kein Menschenwerk, das ist keine Überredungskunst, das ist keine Weisheit, keine Intelligenz, keine Rhetorik, keine Präsentation, das ist Reden Gottes. Gott spricht. Gott spricht. Und darum sagt Paulus im 1. Korintherbrief was? Darum hat er was auserwählt? Das Starke, das Schwache, das Beredende, Belesene, nein, das Schwache, das nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich kein Mensch rühme, damit Gott in allem die Ehre bekommt, damit absolut klar ist, wenn dann was geschieht, dann hat Gott es gewirkt, Gott hat geredet. Liebe Geschwister, dann, wenn Gott redet, er schickt Boten, dann gilt es aufzupassen, gilt es aufzumerken und sich nicht an der Botschaft und an den Boten zu stoßen. Schaut mal, geht mal mit mir kurz in den Galaterbrief. Ich fand eine schöne Aussage von Paulus, also eine erstaunliche Aussage eigentlich, was Paulus über seinen Dienst in Galatien gesagt hat, als er doch da war. Danach ging es alles andere als gut in Galatien, und also in den Gemeinden Galatien. Und dann hat er angefangen, sie zu erinnern daran. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 12 bis 20. Allein die erste Aussage in Vers 12 ist schon herausfordernd. Gell? Seid wie ich. Freunde, wer kann das von uns so sagen? Sei wie ich. Was für ein Lebenswandel muss Paulus gelebt haben, dass er dann seinen Nachfolgern sagen kann, seid wie ich. Seid wie ich. Denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus selbst, wie Jesus Christus. Ihr habt mich wie einen Engel angenommen. Inwieweit haben sie ihn wie einen Engel angenommen? Haben sie gesagt, hat er dir so gestrahlt oder sah er so anders aus? Das griechische Wort für Engel, wisst ihr, wie man es noch anders übersetzen kann? Bote. Ihr habt mich als wen aufgenommen? Nicht in der Erscheinung, als ob ich ein Engel bin, sondern als einen Boten Gottes. Als Paulus kam, haben sie in die gleiche Weise aufgenommen, nämlich wie der Rest des Volkes bei Hagai, als einen Boten Gottes, als von Gott gesandt. Und nicht nur als Boten Gottes, als von Jesus Christus gesandt. Ihr habt mich so behandelt, als ob ich ein Teil von Christus bin. Als ob ich Christus bin. Nicht, dass sie ihn verherrlicht haben. Sie haben ihn von ihm angenommen, als einen Boten. Da ringt er, ihr werdet bereit für mich, eure Augen auszureißen. Man geht davon aus, dass er eben wahrscheinlich Augenleiden hatte. Und dann sagt er, wenn es operativ möglich wäre, hättet ihr gesammelt Augen und mir sie gespendet, dass ich Augen hätte. So, ihr werdet bereit, alles für mich zu tun. Ihr habt mich von Gott angenommen, als von Gott, als von Jesus gesandt. Und mein Erscheinen, meine Schwachheit, all das hat euch nicht gestört. Das war nicht im Vordergrund. Mein Aussehen, mein Auftreten, meine Fähigkeit. Ihr wusstet, Gott hat mich gesandt. Das haben sie vergessen. Und haben sich von ihm abgewandt, haben sich von der Botschaft abgewandt und haben sich vom Evangelium abgewandt. Da muss Paulus sie wieder daran erinnern. Schaut mal, was Petrus sagt. Das ist auch in ähnlicher Weise die beiden Säulen, der Apostel der Heiden und der Apostel der Juden. Schaut mal, was Petrus sagt. 1. Petrus 4, Vers 11. 1. Petrus 4, Vers 11. Lesen vielleicht, nehmen wir Vers 10 mit. Wer ein Vers für zu Hause haben möchte, der liest mal Vers 9. Das ist ein sehr herausfordernder Text. Vers 8 mit dazu. Das sind wunderbare Verse. Aber wir wollen ab Vers 10 lesen. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter Verschiedenheiten der Gnade Gottes. Also Gott teilt die Gnadengaben aus und er sagt, den Gnaden entsprechend sollte man dienen. Und jetzt kommt eine Definition, wie man dient. Und die ist sehr herausfordernd. Schaut mal, was er sagt, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche von wem? Von seiner eigenen Meinung, von seiner Lehre, von seiner Überzeugung. Wenn jemand diese Gnadengaben entsprechend dient und jetzt sagt, redet, das heißt, er im Lehrdienst steht, wenn er verkündigt, dann rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn verkündigt wird, dann geschieht da was? Und aus was sollen wir das annehmen? Aus was soll das geschehen und aus was sollen wir das annehmen? Aus Aussprüche Gottes. Wenn ein Bote da ist, der von Gott gesandt ist, zu diesem Dienst, dann soll er auch so predigen, als von Gott gesandt, im Auftrag des Herrn, als Aussprüche Gottes. Und der Rest des Volkes soll das hören und annehmen als Aussprüche Gottes. Nichts anderes ist das, was im Buch Haggai passiert. Der Prophet kommt, verkündigt und sie nehmen das als von Gott, als Aussprüche Gottes. Eine Stelle noch im Neuen Testament, um das abzurunden, geht mit mir in den Römerbrief. Kein Problem, hat auch was zu sagen. Ist gut. Römerbrief, Kapitel 10. Auch dieser Abschnitt, bin ich mir sicher, ist euch gut bekannt. Wir sind ja immer wieder in diesem Abschnitt im Zusammenhang Buch Haggai, Kapitel 9 bis 11, ist ein Beispiel, wie Gott sein Volk nämlich bewahrt, richtig? Da sind wir immer wieder drin gewesen in diesem. Letztes Mal waren wir in Kapitel 11, wo es heißt, in Vers 5, dass Gott auch in dieser Zeit einen Rest nach Auswahl der Gnade bewahrt hat. So, da sind wir mitten in unserem Thema, mitten in unserem Rest des Volkes. Und jetzt schaut mal, wie dieses Rest des Volkes entsteht. Ich lese ab Vers 11. Vielleicht lese ich ab Vers 4, nehmen wir mal das mit. 4 bis 13, dieser Abschnitt, nehmen wir den komplett mit. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das heißt, die Erfüllung, das Ziel, das ganze Gesetz hat ein Ziel, es alles ist auf Christus hin. Und in Jesus Christus erfüllt sich das ganze Gesetz. Und in Jesus Christus haben wir Anteil und an dieser Gerechtigkeit des Gesetzes. Wie? Aus Glauben. Das ist so wieder, von Paulus bringt das immer wieder so herrlich auf den Punkt. Und dann Vers 5. Jetzt spricht er und sagt er, im Prinzip so, wie das Alte Testament schon lange eigentlich gesagt hat. Schaut mal, Vers 5 heißt folgendes. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge geredet hat, wird durch sie, getan hat, wird durch sie leben. Das ist die Gerechtigkeit aus dem, wenn man das Gesetz halten muss. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, er zitiert wieder Altes Testament, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herbeiführen, das ist, Paulus übersetzt sofort das, was im Altes Testament, Paulus zitiert und sagt, das Altes Testament sagt, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, er sagt, das bedeutet, den Christus herabführen wollen. Er legt das Altes Testament aus. Wer kann von uns in den Himmel und sagen, Jesus, kommst du bitte? Wer könnte sowas tun? Keiner, oder? Oder seid ihr da mit mir? Keiner. Das heißt, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist eine andere Ausdrucksform. Es ist nicht machbar. Niemand kann in den Himmel sagen, Jesus, kannst du bitte kommen? Klopf, klopf, klopf. Weißt du, so weit bin ich gekommen, habe mich auf den Weg gemacht, ich würde dich gerne holen. Wir haben ein Problem unten auf der Erde. Keiner kann das tun. Also, Vers 7. Oder Wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Er zitiert wieder Altes Testament und sagt, was das bedeutet. Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Wer von uns konnte Jesus aus den Toten auferstehen lassen? Wer könnte in den Abgrund hinein, in den Toten, bei dem Tod klopfen und sagen, du darfst Jesus nicht festhalten? Wer? Du und ich nicht. Das heißt, es ist wiederum ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann Vers 8. Sondern so, also es ist, die Gerechtigkeit des Glaubens ist kein Ding der Unmöglichkeit. Das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Er sagt, das Alte Testament sagt, es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Das Gesetz halten ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben ist kein Ding der Unmöglichkeit. Vers 8. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Paulus sagt es in rabbinischer Weise. Weißt du was, mein Freund? Du hast schon lange mal darüber nachgedacht. Es ist etwas, was du schon, das hast du schon mal in deinem Mund gehabt. Inwieweit? Du hast schon mal darüber geredet. Du hast das schon mal gelesen. Du hast schon das in deinen Mund genommen. Du hast es in deinem Herzen schon bewegt. Das heißt, in deinen Gedanken hast du schon darüber gesprochen. Ja, wie? Ja, wann? Hast du das Alte Testament gelesen hast? Das ist darin verkündigt. Und jetzt wie? Wo? Wann habe ich darüber schon mal geredet? Wann habe ich das schon mal in meinem Mund gehabt? Vers 9. Vers 8 am Ende. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Das ist etwas, was möglich ist. Du musst nicht in den Himmel heraufsteigen, du musst nicht in die Hölle steigen, in den Totenreich musst du nicht. Du musst glauben. Glaube. Dann sagt er Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Zwei Dinge. Wenn das im Herzen Erkenntnis kommt, kommt in den Mund das Bekenntnis. So, das gehört zusammen. Wie ein Baby, das zur Welt kommt, anfängt zu schreien. Das ist ein Reflex. Wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Das ist das Prinzip, das hier die Bibel lehrt. Das heißt, da wo kein Bekenntnis ist ein großes Fragezeichen der Erkenntnis. Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Und er ist der Herr über alle. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Also, es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Jeder, der an ihn glaubt, jeder, der ihn anruft, wird gerettet werden. Das ist das Evangelium. Aber jetzt, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Aber wie sollen sie ihn anrufen? Und jetzt kommt die Liste. Schaut mal, jetzt kommt das, ob das, wie das angenommen wird, als was es angenommen wird. Jetzt kommt es auf das Hören und Verstehen. Schaut mal Vers 14. Wie sollen sie aber ihn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Sie können ihn nicht anrufen. Sie können nicht gerettet werden, wenn sie nicht glauben. Das Entscheidende ist der Glaube. Denn aus Glaube wird man gerettet. Aber die Frage, ja, wie sollen sie aber, wenn sie von ihnen gehört haben? Schaut mal, was dann Paulus sagt. Wie aber sollen sie an ihn glauben, von dem sie nie gehört haben? Das heißt, damit der Glaube entsteht, muss ein Hören passen, ein Hören geben. Man muss ihn verkündigen, man muss ihn predigen. Und dann geht er weiter, wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Das heißt, denn Gott hat beschlossen, durch die Torheit der Predigen Glaubenden zu retten, haben wir gelesen. Aber wenn es keinen Prediger gibt, dann gibt es keine Predigt, dann gibt es kein Hören. Wisst ihr, was allein an dieser Stelle schon, was die Bibel sagt? Das Glauben und das Rettung und Glauben, ein akustisches Phänomen ist. Das hat was, ich weiß nicht, manche meinen, das muss ganzheitlich alles, man muss fühlen, man muss schmecken, man muss riechen, man muss erleben und dann kommt man zum Glauben. Wenn wir sehen, wenn wir riechen, wenn ich das betasten kann, wenn ich das spüren kann, in meinem Herzen spüren, dann. Aber die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das Hören. Nicht durch das Schmecken, auch nicht durch das Fühlen, auch nicht durch das Betasten, nicht durch das Riechen. Interessanterweise meinen wir aber das. So viel zu der Einladung zur Predigerschulung am Samstag, dass wenn wir in unser Predigen alles einbauen würden, Gegenstandslektion, praktische Anweisungen, etwas greifbar, dann könnte Glauben, dann helfen wir den Menschen besser, das zu verstehen. Ja, wenn Gott diesen Weg gewählt hätte, ja. Nee, es spricht nichts dagegen, einen Sauerteig mitzunehmen, wenn man über Sauerteig predigt. Und jedem ein Stückchen mitzugeben und dann schmecken, oh ja, das ist echt sauer. Weil dann würden ja einiges bei Synapsen sich verklinken und man muss sich an die Predigt erinnern. Das ging über den Sauerteig. Sprich nichts dagegen. Nun, der Punkt ist, das ist nicht der Weg, wie Gott Menschen rettet. Hören. Hören auf das, was Gott sagt. Es ist ja nicht ohne Grund, sein Wort. Ein Bruder sagte mir auf einer Freizeit, oh, wir haben gute Prediger zu Hause. Ich sage, oh, das freut mich. Normalerweise beschweren sich immer. Also, das freut mich sehr. Sag ich, oh, gesegnet seid ihr. Schön, freue ich mich. Ja, weißt du, wenn unser Prediger predigt, dann können wir immer was mit nach Hause mitnehmen. Und ich denke, voll gut. Ist doch cool, man kann nach Hause nehmen und man nimmt was mit von der Predigt. Und ich sage, schön, guter Prediger. Sagt er, nein, 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 mein Freund, du hast es nicht richtig verstanden, was ich meine. Wir können wirklich buchstäblich was mit nach Hause nehmen. So, was meinst du? Ja, wenn er predigt, bringt er uns immer etwas mit. In dem Fall Sauerteig. Und man kann es nach Hause mitnehmen, buchstäblich. Und dann habe ich ihn gefragt, als er über Sauerteig predigte, was war die Botschaft? Wirklich, ich habe das war mein Experiment. Und ich fragte, was ging es in der Predigt? Ja, um Sauerteig. Ja, aber was war der Punkt? Sauerteig. Er konnte sich erinnern, dass sie einen Sauerteig mit nach Hause genommen hat. Und das war cool. Das war eine tolle Predigt, weil man jetzt Sauerteig auch mal geschmeckt hat, wie sauer er ist. Das ist nicht das Hören und nicht das Annehmen. Das ist nicht den Weg, den der Gott gewählt hat, Menschen zu retten. Ein törichter Bote, ein Prophet Gottes. Er spricht. Und obwohl diese Predigt so schwach ist, begrenzt ist, nicht optimal ist, nach den menschlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu lang ist, nach 15 Minuten schaltet der Mensch nämlich ab. Man muss eine Pause geben, am besten einen Sketch machen, damit man das Gehirn durchatmen kann. Wirklich, das gibt Studien, absolut richtig. Absolut, ich wehre mich dagegen nicht, dass dann nach den natürlichen Erkenntnisprozessen das Gehirn müde wird. Nach 15, 20 Minuten muss man Stopp machen. Dass man ganzheitlich lernt und versteht. Das heißt, man muss alle Sinne mit einbeziehen. Freunde, das ist menschliche Weisheit. Und die Bibel sagt, Gott hat diesen Weg verworfen. Ich bitte, mich richtig zu verstehen. Es ist keine Sünde, Sauerteig mitzunehmen. Es ist nichts Falsches, eine Gegenstandslektion. Die Sachen an sich selbst sind nicht falsch, nicht böse. Die PowerPoints sind nicht schlimm, teuflisch. Nein, der Punkt ist nur, Gott hat diese Wege nicht gewählt. Gott hat in seiner Weisheit beschlossen, nicht so Menschen zu retten, sondern durch einen Boten. Und er verkündigt, einen Prediger, er spricht. In all seiner Fehlbarkeit spricht. Lesen wir Vers 15 weiter. Hör mal. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Das ist sehr wichtig. Wenn Gott aber ihn nicht sendet, in Haggai heißt es, im Auftrag des Herrn. Der Haggai spricht, Gott, sie hörten auf die Worte des Herrn und auf den Propheten Haggai, wie Gott geredet hat. Ich lese es noch mal kurz vor. Eine Hand bleibt noch mal drin, ich lese es noch kurz vor. Da heißt nämlich so: So wie der Herr Gott ihn gesandt hat, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. So, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hat. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Es gibt keine Botschaft, wenn man nicht gesandt wird. Denn die Botschaft erwächst nicht in den Propheten selbst. Die Botschaft ist nicht in seiner Intelligenz, in seinem Verständnis und in seinem Studium oder in seinen Veranlagungen. Oh, wenn ich das alles erkennen könnte, was du auch erkennst. Oh, wenn ich nur die Bibelschule besucht hätte. Oh, wenn ich und das ist nicht der Punkt. Wenn Gott nicht gibt, keine Botschaft. Freunde, die Wahrheit ist außerhalb von uns. Die ist nicht in uns. Und wenn jemand meint, ich kann kein Zeugnis geben, ich kann von niemand von Jesus weiterzählen, ich kann das Evangelium nicht verkünden, weil ich ja so viel nicht weiß, dann ist das Entscheidende, was du nicht weißt, dass Jesus gesagt hat, hab keine Angst, was ihr sagen werdet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist ist der Redende. Ich sage so, ohne eine Sendung keine Botschaft. Ohne eine Sendung keine Botschaft. Ohne einen klaren Auftrag keine Botschaft. Ich will das mit Spurgeon auf den Punkt bringen. Spurgeon hat in Vollmacht gepredigt. Und viele Prediger, junge Prediger vor allem, sind zu ihm gekommen und wollten von ihm lernen, wie man predigt. Und er hat sie gesiebt wie den Weizen. Weil nicht jeder, der in seinem Seminar war, war berufen. Viele wollten das, was er hat. Viele wollten seinen Ruhm. Viele wollten, dass ihre Gemeinden sprengen. Und die haben angefangen zu bauen, als er angefangen hat zu verkündigen. Sie waren fertig und sie konnten das da nicht einziehen, weil die Menge schon wieder zu groß war für diesen Saal. Mussten sie gleich weiterbauen. Haben es noch nicht mal benutzt. So, oh, Vollmacht. Sie wollten von ihm das lernen. Und er war hart. Das war ein harter Lehrer. Ein strenger auch zugleich. Und er sagte, wenn jemand kam und er ihn prüfte, sagte, kannst du dir vorstellen, etwas anderes zu tun, als zu predigen? Hat Spurgeon die Brüder gefragt, die jungen Männer. Und wenn sie gesagt haben, oh, ich würde schon gern predigen, aber ich könnte mir auch vorstellen, ein Studium in BWL zu belegen. Dann sagt er, dann bist du nicht berufen. So hart war Spurgeon. Wenn du dir etwas anderes vorstellen kannst, als zu lehren, hast du keinen Auftrag. So ging Spurgeon so weit. Denn wenn du etwas anderes parallel machen kannst und das Herz nicht sagt, ich muss, ich bin gesandt, dann sagt er wirklich, geh, mein Freund, tu deinen Job. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts gegen Gott, es ist nichts Falsches, aber dann bist du nicht berufen. So hat Spurgeon geschaut, wer gesandt ist und nicht. Ich nehme dieses Beispiel bewusst, ich nehme diese Autorität, denn meine gilt nicht viel. Aber so hat er gesagt, wer ist gesandt? Wer ist gesandt? Paulus sagt, wie sollen sie aber predigen, damit Menschen hören und zum Glauben kommen, wenn Gott sie nicht sendet? Das heißt, wenn Gott sie nicht den Auftrag gibt, auch ihnen nicht die Botschaft gibt. Mein persönliches Zeugnis ist das, als Gott mich berief, ich war 22 und ich mir nur darüber Gedanken macht, ich muss Sonntag für Sonntag predigen. Mich überkam Angst, weil ich gedacht habe, was ist, wenn mir die Themen ausgehen? Wirklich. Was ist, wenn ich nichts mehr zu sagen habe? Was ist, wenn ich keine neue Erkenntnis über bestimmte Stellen habe? Ich habe Schweiß und Angst gehabt. Was ist, wenn ich vorne stehe und ich habe keine Botschaft? Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist übrigens mein Albtraum. Das ist einer meiner Albträume. Ich komme in den Gottesdienst und ich habe nichts zu sagen. Ich habe keine Botschaft von dem Herrn auf dem Herzen. Das ist einer meiner Albträume, neben dem, dass ich meine Bibel vergesse. Wirklich, diese zwei. Ich habe nichts zu sagen. Was? Keine Ahnung. Wenn Gott nicht keine Last, keine Botschaft aufs Herz legt, wenn Gott nicht spricht. Gehen wir zurück, also Kapitel 10. Es muss einer gesandt sein. Haggai war ein Gesandter. Und dann heißt es, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen, die gute Botschaft verkündigen. Das ist Jesaja 51, 52, in dem wir waren bei Johannes dem Täufer. Und dann Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also ist der Glaube aus was? Aus der Verkündigung. Der Glaube entsteht aus der Verkündigung. Keine Verkündigung, kein Glaube. Entzieht man der Gemeinde die Verkündigung, entzieht man ihr den Glauben, die Quelle des Glaubens, den Ursprung des Glaubens. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und jetzt, aber nicht jeder, der verkündigt, oder nicht überall, der verkündigt, entsteht auch Glaube, sondern da muss eine Sendung sein. Das ist. Aber was muss auch da sein? Woher kommt diese Verkündigung? Aus dem Wort. Aus dem Wort. Da, wo das Wort verkündigt wird, da, wo das Wort gepredigt wird, da, wo das Wort ausgelegt wird, da kann Glaube entstehen. Keine Meinung über Politik. So interessant es auch ist, mal die Welt mit diesen Augen mal zu sehen. Wort. Die Verkündigung, die zum Glauben führt, ist aus dem Wort. Und aus welchem Wort? Christi. Das heißt, was muss der Inhalt dieser Verkündigung sein? Christus. Ohne Christus kein Glaube. An was sollen wir glauben? An uns? An unsere Macht und unsere Stärke? Tschakka, reiß dich zusammen, du kriegst es hin. Christus. Das ist, wie Paulus das versteht. Und glaub mir, das ist, was wir im Buch Haggai finden. Denn Haggai ist gesandt, er verkündigt, und zwar aus dem Wort Christus. Im Kapitel 2 wird das so deutlich. Aber wenn das jetzt noch nicht deutlich wurde, nach dem einem Jahr, dann habe ich meinen Job nicht so gut getan. Also, sie hören auf was? Auf die Stimme des Herrn. Sie hören auf den Boten. Sie hören aufs Wort. Und sie nehmen das auch als Wort Gottes an. Sie nehmen das als von Gott gesandt an, als von Gott geredet, als von Gott verkündigt und demütigen sich drunter. Geht man nochmal zu mir zu Zephania 3, Vers 12. Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und gereinigtes Volk übrig lassen. Was ist das Rest? Wer ist dieses Rest des Volkes? Die sich unter das Reden Gottes demütigen, die nicht widerstehen dem Wort Gottes, sich demütigen, die Gottes Urteil über sich ergehen lassen und nicht im Stolz sich hinstellen und sagen, ja, die anderen, aber ich nicht. Denen das Wort Gottes etwas sagen darf. Ich möchte jeden persönlich und nicht an den anderen denken, jeden persönlich wirklich bitten, sich zu prüfen. Darf das Wort Gottes dir das sagen, was es sagt? Oder darf es dir nur das sagen, was du gern willst? Darf es dich hinterfragen? Darf es dich überführen? Darf es dich verurteilen? Weil da ist es nämlich oft das Problem. Darf es? Das weißt du nur du und der Geist Gottes in deinem Herzen. Wo dein Ja oder dein Nein steht und ob es, wie es damit das gemeint ist. Darf es dich zu dir reden? Darf es reden? Nimmst du die Boten Gottes als von ihm gesandt an? Als von ihm gesprochen? Oder hören wir die Verkündigung als, wie Paulus sagt, als Aussprüche Gottes. Ecke. Die restlichen 10 Minuten, den restlichen Punkt. Den restlichen Punkt. Also, sie hören. Wer hört? Die Leitung und der Rest des Volkes. Auf wen hören sie? Auf Gott selbst. Sie hören auf seinen Boten. Das ist auf Gott selbst. Warum? Weil er ihm Auftrag Gottes kommt, weil er ihm gesandt hat und verkündigt. Und jetzt ein Punkt, was verkündigt er? Jetzt schaut mal, was er sagt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Oder jetzt kommt, das ist die, sowohl eine Verheißung wie auch die Konsequenz der Demütigung. Was wir jetzt anschauen, in ein paar Minuten kurz, ist die Folge letztendlich dieser Herzenshaltung. Nämlich, ich lese Haggai Kapitel 1, Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage und das ist die erste Auswirkung eines demütigen und eines bußfertigen Herzens, das auf Reden Gottes hört, sich drunter stellt und sein Reden an sich annimmt. Und dann kommt diese Zusage: Ich bin mit euch. Und mit diesem Ich bin mit euch, das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht. Nämlich, entweder ist Gott nämlich für mich oder gegen mich. Und ich bin mir sicher, ihr wollt nicht, dass Gott gegen euch ist, sondern mit, und nicht nur für euch, sondern sogar mit euch. Er geht mit, er ist dabei. Das ist gewaltig, denn als Gott Menschen schuf, bildet der Garten Eden diese Gemeinschaft, den ersten Typus des Tempels, wo der Mensch Gott begegnen kann und mit Gott sein kann. Das ist der Garten Eden. Und aufgrund der Sünde, des Stolzes, des Hochmuts, ich will selbst Gott sein, fällt er da heraus, er wird herausgeschmissen. Er hat kein Mit-Gott-Sein mehr. Gott kann nicht mehr mit ihm sein. Aufgrund des Hochmuts, kein Mit-Gott-Sein. Und die Folgen sind gravierend. Und jetzt möchte ich euch kurz was zeigen in 2. Mose. 2. Mose. Gott verheißt nämlich, dass er bahnt einen Weg, er kriegt es wieder hin, dass der Mensch mit Gott wieder sein kann. Mit Gott. Dass Gott nicht gegen den Menschen, sondern mit den Menschen sein kann. Das ist die ganze Botschaft. Gott will mit den Menschen sein. Und ein Bild dafür finden wir in 2. Buch Mose, Kapitel 3. Wir erinnern uns, das Volk Gottes wird herausgerufen, damit sie ihm dienen, damit sie zu ihm kommen. Und schaut mal, was Kapitel 3, was passiert. Gott beruft Mose zu diesem Auftrag, sein Volk zu nehmen und ihn zu Gott zu bringen. Das Volk zu Gott zu bringen, an den Berg, wo sie ihm dienen soll. Und was sagt Mose? Juppie, jawohl, es wurde auch Zeit, das kriege ich hin. Mose wehrt sich, oder? Er sagt, wer bin ich? Er hat alles an Selbstvertrauen verloren, an Hoffnung verloren, an Kraft verloren. Lebte 40 Jahre als Hirte und wurde sehr, sehr gedemütigt. Überlegt mal, vom Prinzen am Hof Ägyptens zum Schafhirten. Das war ein tiefer Fall. Und zwar durch Mark und Bein. Mose war belesen, war belehrt, er war ein Prinz Ägypten und dann seine Aussagen: Ich bin nichts, ich kann nichts, ich kann nicht reden, ich kann nichts tun. Könnt ihr euch vorstellen, das war sein Selbstwertgefühl. Gegen Null, Minus. Ja. Und dann sagt er, Kapitel 3, Vers 11: Mose aber antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, und jetzt schaut mal, was Gott sagt: Ich werde ja mit dir sein. Mose sagt, ich kann nichts. Und Gott sagt nicht, doch, doch, Mose, denk nicht so schlecht über dich. Hey, du bist wertvoll. Hey, du hast Gaben. Hey, du, guck mal, wo du warst, welche Ausbildung du besucht hast. Hey, komm, das ist, du entehrst mich, weil du sagst ja, dass ich dich nicht gut gemacht habe. Die ganze Psychologie christlich verpackt. Gott sagt nicht, Mose, komm, du kannst reden. Gott sagt, Mose, ja, genau, was glaubst du, warum du 40 Jahre in der Wüste warst? Genau an dem Punkt musst du sein, denn in den Schwachen bin ich stark. Denn es kommt nicht darauf an, was du tust, Mose. Es kommt darauf an, ob ich dabei bin oder nicht. Das ist der Punkt. Es kommt darauf an, wer ich bin, nicht ob wer du bist. Es kommt darauf an, wer ich bin. Und nicht nur, wer ich bin, nämlich Jahwe, der Herr der Herrscharen, sondern ob ich dabei bin. Gehe ich an deiner Seite mit? Bin ich mit dir oder nicht? Denn wenn ich mit dir bin, was sollte dir unmöglich sein? Erinnert ihr euch an den herrlichen Hymnus von Paulus im Römerbrief? Wenn Gott für und mit uns ist, wer ist dann gegen uns? Wer? Das ist die Zusage Moses von Gott. Nicht, hey, du bist doch ein Mann und du bist ein Führer und du kriegst es hin und keine Ahnung, welche Aufbauung, sondern Gott sagt, ich gehe mit. Nun, die gehen los. Viele Dinge passieren. Geht mir in Kapitel 33. Es passiert einiges. In Kapitel 22, also wir wissen ja, dass nach Kapitel 15 schon die Katastrophe einsetzt. Und sie anfangen zu zweifeln und all diese Dinge. Aber der Höhepunkt der Katastrophe ist Kapitel 32. Das ist, indem sie sich ein goldenes Kalb machen und sagen, mach uns einen Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Und mach uns Götter wie die Nationen. Also sie verwerfen Gott. Und die Folge ist gravierend. Kapitel 33, Vers 3. Ich lese ab Vers 2. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kananiter und... Ich muss doch ab Vers 1 lesen. Und der Herr redete zu Mose, geht sie von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe. Deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir herabsenden und die Kananiter, Amoriter, Hethiter, Perisiter... Das ist ein guter Name, gell? Wie Parasiten. Hevitter und Jebusiter, wie auch die Halte, vertreiben in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und jetzt Vers 3 heißt es, denn ich werde nicht in deine Mitte hinaufziehen. Gott sagt, okay, jetzt kannst du wieder gehen, weitergehen, aber ich gehe nicht mit. Sagt nochmal, na gut, gehen wir halt alleine. Kriegen wir hin. Dann heißt es, du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf deinem Wege vernichte. Wenn ich so mitgehen würde, würdest du auf der Stelle sterben, wenn ich mit dir wäre. Wenn ich in deiner Mitte wäre, das wär's. Vers 4. Als das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose geredet. Er hatte gesagt, sprich zu diesen Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. So kann ich nicht mit dir sein. Warum? Da ist Schuld, da ist Sünde, da ist Rebellion, da ist Hochmut, da ist Götzendienst. Ich kann nicht in deiner Mitte sein. Geht nicht. Das ist hart, das ist traurig, das ist hoffnungslos, oder? Und Mose hadert mit Gott, hadert intensiv, sagt, oh Gott, nein, das geht gar nicht. Schaut mal Kapitel 33, Vers 13, Vers 12, Entschuldigung, wenn ich da, Vers 12. Mose nun sagte zu dem Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne. Nur nebenbei, Freunde, Gottes Wege erkennen heißt Gott erkennen. Andersrum, wie erkennen wir Gott? Indem wir seine Wege verstehen. Je mehr wir verstehen, wie Gott handelt, umso mehr werden wir verstehen, wie Gott ist. Und Gott sagt, Mose, zeig mir, welche Wege gehst du, damit ich dich kenne. Und warum? Damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er stellt sich so zu ihnen, Vers 14. Er antwortete, mein Angesicht wird mit dir gehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Mose sagt, er fleht Gott, du kannst mich nicht alleine lassen. Du hast ja gesagt, du hast Gunst, ich habe Gunst bei dir, das heißt Gnade. Du hast es mir doch versprochen, dass du mir gegenüber gnädig sein wirst. Er beruft sich nicht auf seine Können, seine Fähigkeiten, seine Werke, sondern auf die Gnade. Und sagt, und bitte, du kannst dich nicht zurückziehen. Gott sagt, okay, mein Angesicht wird mit dir gehen. Und dann geht es? Wird das Volk dann nicht umkommen? Wird Gott das Volk nicht austilgen, wenn das Angesicht Gottes mit dem Volk geht? Denn Mose sagt, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann würde ich keinen Schritt tun. Warum? Denn ich bin absolut klar, dann wird nichts gelingen. Wenn Gott nicht für mich ist, wenn Gottes Gunst und Gnade nicht für mich ist, dann wird nichts gelingen, was ich tue. Ich werde das Volk nicht in das Land bringen können. Ich gehe nirgendwo hin, Gott, wenn du mit mir nicht gehst. Denn weißt du noch, als wir dann so ein Gespräch hatten am Dornbusch, hast du gesagt, ich bin mit dir. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt bin ich nicht mit dir. Dann gehe ich nirgendwo mehr hin. Das war für Mose so klar, wenn Gott nicht mit ihm ist, geht er keinen Schritt weiter. Das ist der Ausschlag, das ist das Entscheidende für Erfolg oder nicht, für Segen oder für Fluch, für Leben oder für Tod, ob Gott mit dir ist oder nicht. Ich werde das jetzt nicht weiter auslegen, aber weil wir das schon getan haben. Und Gott sagt, Mose sagt, Gott, ich will dieses Angesicht sehen, das mit uns mitgehen kann. Und Gott sagt, ich zeige sie dir. Und ich werde nämlich, darf ich euch das vorlesen, Kapitel 34, Vers 5. Jetzt wird uns dieses Angesicht gezeigt. Was mit Gott mitgehen kann, mit dem Volk mitgehen kann, ohne dass sie sterben. Vers 5, 34. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Wie kann Gott mit den Menschen sein, ohne sie zu vernichten? Es gibt nur einen Ort. Es gibt nur eine Person. Das ist in Christus. Das ist der einzige Ort, wo Gott gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das, was Mose sah, übrigens, was er sah, ist nicht ein sichtbares Phänomen, sondern er hörte. Schaut mal, Vers 5, da stieg der Herr herab und er trat vor ihm hin und er rief den Namen des Herrn aus und ging vorüber und rief, Jahwe, Jahwe. Mose sieht nicht, Mose hört, denn Gott offenbart sich durch das Wort. Und was offenbart er? Seinen Sohn Christus. Moses, Gott sagt, mein Engel wird mit dir mitgehen. Wisst ihr, welcher Engel damit mit dem Volk ging? Welcher Engel des Herrn ging damit? Christus. Wisst ihr, dass dieser Engel, aber wo lesen wir im Alten Testament, dass dieser Engel damit ging? Im Volk Israel. Wisst ihr, wie er mitging? Wie eine Feuersäule. Oder wie eine Wolke. Oder wie das Wasser. Oder wie das Manna. Wer war das? Das war der Engel des Herrn. Das war das Angesicht Gottes. Nämlich in diesen Dingen haben sie Gott geschaut. Das ist der Weg, wie du leben kannst, obwohl du ein Sünder bist. Im Angesicht Gottes in Christus Jesus. Da wir jetzt in die Sommerpause gehen, darf ich euch in 5 Minuten noch bitten? Ist das okay? Vielen Dank. Ich lese eigentlich einfach vor. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5 und 6. Da steht Folgendes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in euren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist das Angesicht. Das ist das Angesicht Gottes, Jesus Christus. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die Mose zu schauen, begehrt und schauen suchte. Und Gott sagt, ich zeige sie dir. Und darum sagte Jesus, ja, Mose schrieb von mir, Mose kannte mich. Wisst ihr, wie das Neue Testament beginnt, nachdem es diese Linie aufzeigt? Matthäus Kapitel 1 sagt ein Bote, ein Engel, euch wird ein Kind geboren und sein Name wird heißen Emmanuel, was übersetzt heißt Gott mit uns. Das ist das. Gott ist mit seinem Volk, nicht gegen sein Volk. Gott ist mit uns. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft. Verkündige, Haggai sagt, die hören, sie tun Buße, sie demütigen sich. Das ist der Weg der Vorbereitung zu der Erkenntnis Gottes. Und dann kommt die Verheißung, ich bin mit euch. Ich werde mit euch sein. Das ist die Zusage. Weil sie gehört haben, weil sie sich gedemütigt haben, hat Gott gesagt, ich werde mit euch sein. Jesus kommt auf diese Welt und die Botschaft in seinem Namen sogar heißt, Gott mit uns. Ihr kennt bestimmt das Matthäus 18, das Gebet, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dann bist du mitten unter uns. Das ist keine Verheißung für jede Gebetsversammlung, das wissen wir, gell? Sondern das ist ein Text, der uns mitten in die Gemeindezucht hineinnimmt. Jesus sagt, wenn ihr etwas tun müsst, was absolut schwer, absolut unmöglich scheint, was Konsequenzen bringt und was weiß ich alles an die Tagesordnung bringen wird, Aufstand, Familie gegen Familie und Streit und all diese Dinge. Wenn ihr aber in meinem Wort bleibt, mir gehorsam seid und diesen Weg tut, euch zusammentut, zusammenkommt, um das zu tun, nämlich mir gehorsam zu sein, wisst ihr, was dann passiert? Habt keine Angst, denn ich bin mitten unter euch. Ich werde dabei sein. Das ist die Zusicherung Jesu. Ich bin mit euch. Und nicht, ja Herr, wie du verheißen hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass wir so leichtfertig gebrauchen, fast in jedem Gebet. Das ist nicht das, was da steht in diesem Text. Sondern hier heißt es, wenn ihr etwas tun müsst, was absolut unmöglich scheint, was schwierig scheint, was euch viel abverlangt wird, Ich gebe euch eine Verheißung. Wenn ihr meinen Tempel bauen werdet, wie ich es gesagt habe, dann werde ich mit euch sein. Dann werde ich mit euch sein. Und jetzt machen wir einen weiteren Riesensprung ans Ende des Matthäus-Evangeliums. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Holt die Steine aus der ganzen Welt und baut mir mein Haus. Und ich werde mit euch sein bis ans Ende der Welt, des Zeitalters. Das heißt, ich bleibe bei euch. Ihr müsst etwas tun. Die Hansels, die Galiläer, die paar Jünger, jetzt geht in die Welt. Alles klar, ja, haben wir schon mal gemacht. Wir wissen, wie das geht. Hier stehen sie wieder von einer unmöglichen Aufgabe, von einem unmöglichen Dienst. Und die Zusage ist, ich bin mit euch. Wisst ihr, was im Buch Haggai da heißt? Als das Volk auf Gottes Wort hört und gehorsam wird, die sich demütigt und das von Gott annimmt und sagt Gott, okay, wisst ihr was? Ihr müsst das Ding jetzt nicht allein aufbauen. Ich bin mit euch. Ein Bonbon und dann ist fertig. Haggai, wir gehen zurück zum Haggai. Denn was da passiert, ist doch Wahnsinn, oder? Der Herr erweckt den Geist des Volkes, des Geistes Jerubabels. Das heißt, Gott wirkt durch seinen Geist und dann machen sich auf und arbeiten und tun. Frucht entsteht. weil sie sich dem Wort Gottes drunter gestellt haben, sich gedemütigt haben, Buße getan haben. Gott sagt, dann werde ich mit euch sein. Und dann arbeitet er durch seinen Geist an ihrem Geist, an ihrem Geist und bewirkt in ihnen Frucht, Bereitschaft, Freude, Fähigkeit. Und sie bauen. Jetzt kommt das Bombolé noch und dann mache ich Schluss. Kapitel 2. Die Formulierung taucht nämlich nochmal auf. Und dann lernen wir, auf welche Art und Weise Gott mit uns und unter uns ist. Schaut mal Kapitel 2, Vers 4. Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Josua, Sohn Jozadak, und du Hohepriester. Und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr. Und arbeitet, so Ermutigung, sei stark. Stark im Herrn, das ist klar. Und jetzt schaut mal, denn ich bin mit euch. Nicht sei stark, weil du stark bist, sondern sei mutig und stark. Warum? Weil ich bin dabei. Aber wie ist er dabei? Schaut mal, das ist Wahnsinn und herrlich zugleich. Wie ist er dabei? Vers 5. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ich euch aus Ägypten zog, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Auf welche Art und Weise ist Gott in der Mitte? Durch Wort und durch Geist. Denn das ist das Eins. Denn Wort und Geist ist dasselbe. Denn Gott spricht durch seinen Geist nicht außerhalb von seinem Wort. Denn Gott hat beschlossen, den Törichten das Glauben durch die Predigt des Wortes Gottes zu retten. Die Art und Weise, wie Gott in der Mitte des Volkes bleibt, ist durch sein Wort. Wenn wir das Wort entziehen, ist Gott nicht mit uns. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Das Volk hört, nimmt an, stellt sich drunter und Gott stellt sich zu ihnen. Segnet, gibt Kraft, Mut, sie machen sich auf. Dann kommt noch einiges dazu, aber das ist Kapitel 2. Ich möchte beten. Das ist eine gute Nachricht, Jesus Christus. Eine gute Nachricht für uns, dass wir hören dürfen und hören können, dass du redest heute noch und dass du Boten schickst, die dein Wort verkündigen, dass du sendest und dass du auch das Wort gibst dafür. Ich danke dir dafür. Das ist die Zeit der Gnade. Nichts anderes als das. Das ist Gunst. Danke dafür. Und danke, solange dieses Wort da ist, wissen wir, du bist mit uns. Du bist mit uns. Und du bist für uns. In Jesus Christus preise ich dich dafür. Danke, danke, danke. Ich bitte dich für jedes einzelne Herz. Herr, dass du es wirkst, das Wollen es vollbringen, dass es sich demütigt unter dein Wort und es aus Aussprüche Gottes nimmt, damit du mit ihm und für ihn sein kannst und nicht gegen. Schenk Gnade.